Hier läuft in diesen Tagen gerade eine Brüderkonferenz über das Thema Berufung. Deshalb haben wir wohl auch heute Abend unverhältnismäßig viele Männer, liebe Brüder, die sonst ja oft leider in der Minderzahl sind. Also hier läuft eine Brüderkonferenz, BK, nicht zu verwechseln mit BKA, BK, Brüderkonferenz über Berufung. Und ich habe mir aus den angebotenen Themen herausgesucht die Berufung des Jona und die Berufung des Messias, dann morgen Vormittag. Die Berufung des Jona, aber bei der Gelegenheit wollen wir auch ein wenig die ganze Geschichte, die uns da im Jona-Buch erzählt wird, ins Auge fassen. Ich denke, das ist sehr interessant und daraus können wir sehr viel lernen. Jona, der ungehorsame Prophet, da könnte man ja schon gleich hängen bleiben, gibt es denn sowas? Ungehorsame Fromme, gibt es in unserem Leben noch ungehorsam? Das hat ja der Bruder Mössinger im Gebet behauptet, wir seien alle auf der Flucht. Ich hoffe mal, dass das übertrieben war, dass wir zum Herrn hin fliehen und nicht etwa vom Herrn weg. Ja, irgendwie sind wir vielleicht alle auf der Flucht, aber wenn dann lieber doch zum Herrn hin fliehen, als von ihm weg. Jona ist ein besonderer Prophet. Er ist kein Wortprophet, sondern ein Tatprophet. Bei ihm finden wir nicht wie bei Jesaja, Jeremia lange Reden, sondern er stellt durch das, was er erlebt, etwas dar. Tatprophetie, darstellende Prophetie. Er sagte die Siege Jerobeams des Zweiten voraus, 2. Könige 14, 25, und muss vor dessen Regierungsantritt, also vor 782 vor Christus, gewirkt haben. Und ich möchte da einige Linien ziehen. Er war ein von Gott Berufener. Erste Linie, die ich ziehe, der Jona-Bericht zeigt einen ungehorsamen Frommen. Also ich nehme mal an, heute Abend sind hier lauter gehorsame Fromme oder solche, die es werden wollen. Wir haben die ersten drei Verse gehört. Er hat ein klares Gotteswort vernommen. Er hat einen klaren Auftrag. Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber er hat wohl irgendwie gewusst oder geahnt, dass das, was er Ninive verkündigen soll, weil ja doch Jahwe ein barmherziger Gott ist, nicht einfach Gericht ist, das kaputt machen soll, sondern dass es doch wohl ein Ruf zur Buße sein soll, eine Chance, gnädige Chance von Gott her. Und jetzt macht der Jona etwas, was keiner von uns macht. Er tut genau das Gegenteil von dem, was Gott sagt. So schätze ich euch alle nicht ein, sonst wärt ihr doch gar nicht hier. Oder hättet den Saal schon längst unter Protest verlassen und gesagt, Entschuldigung, ich habe mich geirrt, ich wollte ja in der Diskothek, aber hier scheint keiner zu sein. Also das machen wir nicht. Nein, als ich heute mit dem Auto fuhr, heute Nachmittag über die Kreuzung Leonberg, das darf ich doch zu meiner Ehre sagen, das kam mir nicht mal in den Sinn, dass ich sagte beim Kreuz Leonberg, ich sollte jetzt nach Westen abbiegen. Nein, nein, nach Osten. Ich gehe nach München und vergnüge mich irgendwie. Nö, der Gedanke kam ja nicht mal, gell? So fromm sind wir, dass wir doch nicht das Gegenteil machen von dem, was Gott sagt. Wie hier dieser Mann, der nach Südspanien will, nach Tartessus, statt nach Ninive ins Nordreich. In die Hauptstadt der Feinde Israels, Hauptstadt des assyrischen Weltreiches. So sind wir nicht, aber vielleicht sind wir etwas anders in unserer Art ungehorsam. Stellen Sie sich einen großen Bahnhof vor, Karlsruhe, Köln oder Leipzig oder was? Das haben wir sicher alle schon erlebt. Wir fahren mit dem Zug aus einem Bahnhof heraus. Neben uns auf dem Nebengleis fährt gleichzeitig auch ein Zug heraus. Und anfangs läuft es gerade parallel. Aber dann kommt so eine kleine Abweichung. Der Zug neben uns, der scheint ein bisschen abzubiegen. Noch ist man gar nicht weit voneinander weg, 10 Meter, 20 Meter, 50. Kommt eine Kurve, ja, aber nach einiger Zeit ist er völlig vom Blickfeld verschwunden, hat einen völlig anderen Kurs. Achten wir bitte, die wir ja nicht so ungehorsam sind wie der Jonas, glatte Gegenteil, achten wir bitte auf die kleinen Abweichungen, aus den kleinen Abweichungen können große werden, dass wir einen ganz falschen Kurs bekommen, eine ganz falsche Richtung, das Ziel nicht mehr sehen, falschen Zielen nachjagen. Und Sünde ist ja nach einem hebräischen Begriff Zielverfehlung. Zielverfehlung ist Sünde, so sagt es jedenfalls eines der hebräischen Worte für Sünde. Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Er ging nach Jaffo hinab, er fand ein Schiff, also hatte das Schiff wohl gesucht und hat es gefunden. Jetzt frage ich mich, ob er vielleicht in dem Moment sogar noch gedankt hat, ach Herr, vielen Dank, jetzt habe ich ja ein Schiff gefunden. Ich habe es gesucht und habe es gefunden. So ganz falsch kann mein Weg wohl doch nicht sein, wenn du mich das Schiff gleich finden lässt, nachdem ich hier Ausschau halte. Muss gar nicht lang warten, steht schon bereit. Oh ja, der Teufel sorgt dafür, dass auf Ungehorsamswegen manchmal die Ampeln auf grün stehen, sehr fein auf grün. Und der Fromme denkt, ach so falsch kann es doch wohl auch wieder nicht sein. Ich habe in meiner Jugend viel von Bruder Karl Geyer gelernt, dem Begründer des Paulus Verlages, und manches, was er sagte, er starb ja schon 1955, habe ich heute noch gut im Gedächtnis. Thema Führung. Sind wir nicht meistens auch so eingestellt, dass wir sagen, wenn alle Ampeln auf grün stehen, ach ja, das scheint der richtige Kurs für mein Leben zu sein. Wenn aber die Ampeln alle rot sind, es geht alles daneben, Schwierigkeiten türmen sich, ach Herr, das ist wohl doch nicht dein Wille. Karl Geyer wohnte in Darmstadt, war ja Lehrer. Irgendwie hat ihm der Herr innerlich gesagt, du sollst nach Karlsruhe, da habe ich eine wichtige Aufgabe für dich. Da sind doch diese Brüderkreise und da sollst du einen Verlag gründen. Kam ja dann auch dazu, christlicher Verlag Karl Geyer, Parkstraße in Karlsruhe. Bis er dann nach Stuttgart umzog und Paulus Verlag genannt wurde, in der Paulusstraße gegenüber der Pauluskirche. Ich habe dort viele Jahre gearbeitet und dann durch Generationswechsel nach Heilbronn kam, wo er heute noch ist. Also, Karl Geyer sah sich innerlich so geführt, kurz nach dem Krieg, ich sollte umziehen, ich sollte nach Karlsruhe, da hat der Herr was vor. Geburtsstunde der CA und des Paulus Verlages und Gnade und Herrlichkeit. Also, und dann ging alles ganz anders. Das hat er mal erzählt. Damals konnte man nicht einfach so von Darmstadt nach Karlsruhe umziehen. Nein, nein, wie stellen Sie sich das vor? Es war kurz nach dem Krieg. Wir hatten Zonenbesetzung durch die Siegermächte. Ostzone im Osten. Und dann drei Westzonen, wo dann je nachdem die Franzosen, Engländer oder USA herrschte. Und da konnte man nicht von einer Besatzungszone einfach, nein, nein, in die andere umsiedeln. Kannst doch nicht einfach von Darmstadt nach Karlsruhe, das geht doch nicht. So war das damals. Und dann kriegte er also Schwierigkeiten, eine nach der anderen. Und dann hätten wir wohl aufgegeben und hätten gesagt, ja Herr, das scheint nicht dein Wille zu sein. Der sagt nein, die Behörde sagt nein. Aber ich höre noch, wie Karl Geyer sagte, was für großen Segen muss der Herr in Karlsruhe für mich haben, dass sich der Teufel so anstrengt, um mich nicht nach Karlsruhe kommen zu lassen. Ja, so kann man es auch mal sehen. Wenn alle Ampeln auf rot sind, kann es dennoch der Wille des Herrn sein. Also so ganz einfach ist das ja nicht mit der Frage der Führung. Das wollte ich nur sagen, weil hier steht, er fand ein Schiff und hat wohl gedacht, so falsch kann es ja wohl nicht sein. Und Karl Geyer hat auch gesagt, der ja auch Dienste über Jona getan hat, können Sie heute noch im Paulus Verlag Heilbronn kaufen, mehrere, etwa 5 Kassetten von Karl Geyer über das Buch Jona. Er gab den Fahrpreis. Wenn du Ungehorsamswege gehst, weg vom Angesicht des Herrn, dann musst du dein Fährgeld zahlen, dann musst du dein Lehrgeld zahlen. Dr. Paul Müller, Stuttgart, der auch etwas über Jona geschrieben hatte, meinte, er hat sein ganzes Vermögen dran gewandt. Denn so ganz billig war das sicher nicht, bis nach Spanien zu kommen. Ja, das lassen wir uns schon was kosten, dass wir irgendeinen Auftrag von Gott nicht ausfüllen müssen. Wir wollen es anders, wir wollen den Weg nicht gehen. Das lässt sich mancher sehr viel kosten. Da wendet man vielleicht sein ganzes Vermögen dran. Also ein ungehorsamer Frommer, aber nun will ich doch diesem Jona auch noch etwas gerecht werden. Was waren denn seine Motive? Es war nicht einfach der persönliche Eigenwille. Ninive, Hauptstadt des assyrischen Weltreiches, die das Nordreich unter Ahab 853 und Jehu 841 bedroht hatten und die dann ja später tatsächlich 721 Israel wegführten. Feind Israels, Hauptstadt, soll ich die etwa zur Buße rufen, wenn die widerspenstig sind und denen das Gericht Gottes droht? Das geschieht denen doch grad recht. Da haben wir diese Hartherzigkeit, die wir im letzten Kapitel des Jona wiederfinden werden. Das geschieht denen doch ganz recht. Ich werde mich hüten, die auch noch zur Buße zu rufen, damit sie verschont werden. Er hat wohl geahnt, was da kommt. Das sagt er ja auch nachher. Das habe ich mir da gleich gedacht. Du bist ein barmherziger Gott, du lässt dich des Übels gereuen. Deshalb wollte ich ja auch nicht gehen. Fromme Hartherzigkeit, die uns dann wieder begegnet im letzten Kapitel. Zweite Linie, die ich ziehen möchte, kann man Gott so einfach aus der Schule laufen? Kann man Gott so einfach entfliehen? Geht das? Der Jona-Bericht zeigt Gottes allmächtige Geschichtslenkung und auch die persönliche Führung im Leben des Jona. Gott kann sehr hart sein. Ja, wir sind ja auch hart. Bruder Mössinger sagte, die Hinde kriege kein Licht, die solle vorsitzen. Wusste nicht, dass du so hart sein kannst. Aber das hast du wohl von Gott gelernt. Gott ist gelegentlich auch sehr hart in seinen Wegen. Ja, Gott kann sehr hart sein. Naja, es ist noch gar nicht zu vergleichen mit dem, was hier ein Jona natürlich durchmachen musste. Also was wir lernen können aus dem Buche Jona ist unter anderem, Gott lenkt alles. Was uns im Neuen Testament dann wieder begegnet, dass der Herr Jesus Herr ist über Wind und Wellen, dass er Wind und Wogen gebietet, und es tritt eine große Stille ein bei der Sturmstillung Jesu. Das sehen wir hier schon alttestamentlich, Jahwe, der Herr, der ewig Seiende, er ist der Herr über Wind, Wetter, Fisch, Wurm und die Sonne. Einen Strauch, der da plötzlich ersteht, ein Rizinusstrauch, er bestellt, er bestimmt. Also ich hätte gar nichts dagegen, wenn Sie das ganze Buch Jona, was ja nicht sehr lang ist, morgen mal durchlesen. Und dann stoßen Sie auch darauf, wie der Herr alles macht. Dieser Prophet, dieses Buch ist wirklich ganz theozentrisch, das heißt, von Gott geht alles aus. 1 Vers 4, da warf der Herr, Jahwe, einen gewaltigen Wind auf das Meer. Er bestimmt auch die Tiefdruckgebiete und Hochdruckgebiete, die wir da auf unseren Wetterkarten täglich sehen. Der Herr bestellt einen großen Fisch, 2 Vers 1. Und dann befiehlt er dem Fisch und der spie Jona aus auf das trockene Land, 2 Vers 11. Oder 4 Vers 6 und Vers 7 und Vers 8. Der Herr bestellt, Gott der Herr, einen Rizinus, eine schnell wachsende Rizinusstaude. Am folgenden Tag bestellt er einen Wurm, sodass der Rizinus wieder verdorrt. Und Vers 8, bestellt Gott einen sengenden Ostwind. Alles geht nach Bestimmung und Bestellung. Jona flieht, er ist wirklich auf der Flucht. Er geht also in die entgegengesetzte Richtung und im Schiff, da begibt er sich nach ganz unten und flieht noch einmal. Er flieht in einen tiefen Schlaf, das ist ein Teil seiner Flucht. Ich stelle mir vor, vielleicht hat er schön geträumt. Weg von der Wirklichkeit. Sie kennen solche Träume. Bei manchen Träumen ist man froh, dass vorbei ist. Und bei anderen Träumen denkt man, ach, war doch so schön. Du hast dich in etwas geflüchtet. Ja, die Traumdeuter und Psychologen haben da viel Arbeit, wenn man alle unsere Träume aufarbeiten wollte. Ich träume sehr viel, aber ich weiß, in allem bin ich in der Hand Gottes. Also, Jona flieht in einen tiefen Schlaf. Ich habe zu Hause aus dem Bücherregal ein Büchlein mitgenommen, das ich so fürchte, ich gar nicht mehr zu kaufen gibt, von Shalom Ben-Korin, ein jüdischer Freund, nicht Bruder, aber Freund. Die Antwort des Jona, das gibt's wohl nicht mehr, schade drum, 1966, Herbert Reich, evangelischer Verlag in Hamburg. Und da hat er dieses Buch Jona ausgelegt auf Israel hin und da kann man sehr viel lernen. Ein paar Sätze möchte ich daraus nehmen. Das erste Kapitel Jona gibt in unüberbietbarer Knappheit den Typus jüdischen Geschichtsschicksals, wie es sich immer wiederholt. Jonas, der Jude, steht unter dem Auftrag seines Gottes, wieder die Bosheit der Welt als Gottes Zeuge aufzutreten. Denn Jona Israel steht in der Brit, das heißt Bund, im unkündbaren Bunde mit Gott und ist also Gottes Bundeskontrahent auf diesen Bund verpflichtet. Er will nicht. Und es ist menschlich gesehen nur zu verständlich, dass er dies nicht will, denn es ist ein hartes und undankbares Amt, als Gottes Zeuge und Dolmetsch mitten in die Welt hineingestellt zu sein, die zwar um Gottes Wort in einem intellektuellen Sinne weiß, aber es in einem existenziellen Sinne je und je verdrängt. Die Flucht in den Schlaf ist die zweite Phase der Flucht vor Gott, nachdem die erste die Kursänderung auf das nur weltliche Ziel hin war. Der Kapitän tritt an den Schläfer und fragt ihn: Was schläfst du? Steh auf! Der Ruf ergeht an Jona Israel. Jetzt nicht mehr wie im Anfang von Gott her, sondern vom Menschen. Die Umwelt fühlt sich bedroht durch den Seesturm, der hier für alles stehen mag, was die Völker wirklich oder vermeintlich bedroht. Und sie suchen nach einem Schuldigen und werfen das los und es fällt auf Jona. Ich sage jetzt dazwischen, nicht nur in der Hitlerzeit, sondern immer wieder hat man da die Juden für alles verantwortlich gemacht. Die Juden sind schuld, die Juden sind schuld für mittelalterliche Pestilenz und was auch immer. Bis es ganz schaurig, überbetont, ganz grässlich in der Hitlerzeit war. Es hat mich sehr beeindruckt, dass hier ein Jude, Shalom ben Korin, der früher mal in München lebte unter dem Namen Fritz Rosenthal, dass dieser Schüler Martin Bubers, dass dieser Shalom ben Korin hier auch die Frage stellt, sind wir wirklich an allem schuld? Und dass er die Frage nicht glatt verneint und sagt, wir Juden sind dann gar nichts schuld, sondern dass er eine doppelte Antwort gibt, ja und nein. Das finde ich ganz außerordentlich groß von diesem Mann. Das Los fällt immer wieder auf Jona Israel. Ist er am Seesturm schuld? Ist er modern gesprochen an all den Turbulenzen in der Völkerwelt schuld? Sie wissen doch, wie diese Linie bis in die heutige Zeit hineinreicht, dass man sagt, Netanjahu, Netanjahu, du bist mal wieder schuld, du müsstest doch endlich und so weiter. Wann ziehst du dich endlich zurück? Ich habe so meine Rache besonderer Art, wenn die Medien gegen Netanjahu hetzen, ich gehe auf mein Zimmerlein und bete. Je mehr sie hetzen, desto mehr bete ich. Dass Netanjahu doch nicht nur taktieren möge, sondern doch aus Glauben handeln lernen möge. Das Los fällt immer wieder auf Jona Israel. Ist er am Seesturm schuldig? Antwortet Shalom ben Korin, ja und nein. Nein, wenn man die Geschichte und die Natur nur von einer unteren Perspektive aus sieht. Ja, wenn man die Gottesherrschaft über Natur und Geschichte im prophetischen Verständnis erfährt. Er sagt also nicht, Juden sind nie an etwas schuld, das sagt er nicht. Da läuft immerhin doch auch so manches in Wirtschaft, Politik und Medien und Finanzwelt und Presse, wo schon auch Juden natürlich nicht immer nur in guter Weise mitspielen. Mit dem sicheren Instinkt der Angst spüren die Völker, dass dieser Schläfer Jona Israel hinter dem Sturm steht, der sie bedroht. Sie werfen das Los, um ihn als den Schuldigen in Anführungszeichen zu entlarven. Und nun tut der Kapitän und seine Gefolgschaft genau das, was die Völker in der fast 2000-jährigen Diaspora-Geschichte Israels immer wieder taten. Sie fragen den Juden auf seine Existenz hin: Sage uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe? Wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du? Von welchem Volk bist du? Jona erwacht zur Erkenntnis der eigenen Existenz und gibt jene umfassende Antwort, in der Wesen und Sendung Israels in ihrer Doppelheit formuliert ist. Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, welcher gemacht hat das Meer und das Trockene. Jona 1, Vers 9. Aber kommen wir mal zu dem persönlichen Jona zurück. Das ist schon eine eigenartige Art, Zeugnis zu geben von Gott. Hier ist ein Frommer auf ganz falschem Kurs, auf der Flucht vor seinem Gott, dem totalen Ungehorsam. Und dann gibt er noch Zeugnis, ich gehöre diesem Herrn. Fehlt nur noch, dass er gesagt hätte, bekehrt euch auch zu ihm, wie ich es getan habe. Es gibt glaubwürdige Zeugnisse und unglaubwürdige Zeugnisse. Wir alle sind unvollkommene Menschen im Werden, in der Schule des Heiligen Geistes. Keiner hat ein Recht, Steine zu werfen, mit Fingern auf andere zu zeigen. Aber wenn unser Wort und Wandel allzu sehr auseinanderdriftet, dann gibt es irgendwie eine Linie, dann wird unser Zeugnis unglaubwürdig. Und dafür bewahre uns Gott. Wie hier dieser Mann, ich bin ein Hebräer, ich fürchte Gott. So, so, du fürchtest Gott und gleichzeitig tust du das Gegenteil von dem, was er von dir will. Drittens, der Jona-Bericht zeigt Gottes Zurechtbringung durch Gericht. Gott ist immer ein zurechtbringender Gott. Das ist meine Lieblingsbotschaft, wenn Sie so wollen. Gott ist immer ein zurechtbringender Gott vom ersten Kapitel der Bibel bis zur letzten. Zurechtbringend durch Gnade und Gericht. Nie lasse ich das Gericht weg. Das erste Kapitel der Bibel verstehe ich so, dass wir da nicht eigentlich den Schöpfungsbericht haben. Den haben wir nur in Vers 1. Und dann kommt eine Katastrophe. Und die Erde wurde ein Tohuwabohu, Finsternis, Fall Satans, können wir da zwischen den Zeilen erahnen. Und was dann ab Vers 3 kommt, im ersten Kapitel der Bibel, ist nicht eigentlich die Schöpfung, sondern die Wiederherstellung von etwas, wo Finsternis und Tohuwabohu eingedrungen war. Der Weg vom Tohuwabohu zum Kosmos, vom Chaos zu einer Ordnung, Schmuckzierde für Gott. Gott ist also so gesehen schon im ersten Kapitel der Bibel der Zurechtbringende, der Wiederherstellende, vom Tohuwabohu zum Kosmos, auch in unserem Leben, vom Chaoszustand zum Kosmos, zum schön geschmückten. Die Frauen wissen noch, wenn sie vor einem Kosmetiksalon stehen, dass Kosmetik-Kosmos was mit Schmuck und Zierde zu tun hat. Also auch im Griechischen. Kosmos ist nicht nur Welt, ist auch Schmuck und Ordnung und etwas schön geschmücktes, aber auch geordnetes. 1. Mose 1, der Weg vom Chaos zum Kosmos, das will Gott auch bei uns tun. Vom chaotischen Naturwesen zu einer Ordnung und etwas schön geschmücktem, das ihn ehrt. Und im letzten Kapitel der Bibel ist Gott wieder der, der wiederherstellt, zurechtbringt. Heilung der Nationen steht da, Therapie der Nationen der Völkerwelt. Also der Jona-Bericht zeigt Gottes Zurechtbringung durch Gericht. Weg hat er aller Wegen, an Mitteln fehlt's ihm nicht. Da wurde ich erinnert an dieses Lied, befiehl du deine Wege. Seine Mittel gehen ihm niemals aus. Ich brauche ja hier nicht die ganze Jona-Geschichte erzählen, die Sie ja wahrscheinlich kennen. Da kommt der Sturm, da wird das losgeworfen. Wer ist schuld? Du Schläfer da unten, wach auf, komm mal raus, wer bist du überhaupt? Ja, du bist es. Werft mich ins Meer. Dann wird der Sturm Ruhe geben. Und das machen sie. Der Wurf ins Meer, einschließlich Fisch, der sein Maul weit aufsperrt, hat die Fantasie der Zeichner seit jeher beflügelt. In wie vielen Bibeln, Kinderbibelzeichnungen hat man wohl schon diesen Fisch abgebildet gesehen? Der wäre ganz stolz, wenn er es wüsste. Also der Wurf ins Meer. Aber natürlich melden sich an der Stelle auch die Zweifler und Spötter von einem Theologen. Von einem wirklichen Theologen fand ich einmal in einem Buch, als ich noch Buchhändler war in Stuttgart im Paulusverlag und gelegentlich im Sortiment mitarbeiten musste, da hatte ich so ein Buch eines Theologen in der Hand. Da steht doch wahrhaftig von diesem Theologen geschrieben, ja, wir haben in der Bibel verschiedene Stilmittel. Eines der Stilmittel ist das Märchen. Und so ein typischer Fall davon ist natürlich Jona. Ein typischer Bericht eines Märchens. Und diese gelehrten Herren versäumen dann auch nicht mit ernster Miene hinzuzufügen, dass man aus einem Märchen doch sehr viel lernen kann. Ja, nicht wahr? Also Schneewittchen oder Jona oder was auch immer, so, so sind wir da in der Märchenstunde. Oder ist es Gottes heilige Offenbarungsurkunde? Gott kommt uns insofern entgegen, dass ähnliche Dinge sich auch in unseren Jahrzehnten hin und wieder ereignet haben. Und als Dr. Paul Müller ein Heftchen schrieb über Jona, seinerzeit Hensler Verlag, ich habe es dann auch in Gnade und Herrlichkeit 1983 durchlaufen lassen, in Fortsetzungen 1983, vielleicht steht es bei Ihnen zu Hause im Bücherschrank, der ungehorsame Prophet Jona von Dr. Paul Müller. Und dann hat er, ich glaube, A.E. Wilder Smith hat er zitiert und aus einem Büchlein von Wilder Smith die folgende Geschichte berichtet. Bei unseren Anfechtungen bezüglich der Glaubwürdigkeit des Bibelwortes kommt uns Gott so weit entgegen, schrieb Paul Müller, dass in unserer Zeit mehrere der Jona-Geschichte ähnliche Ereignisse stattfanden und glaubwürdig bezeugt sind. Eine Mannschaft war mit einem kleinen Boot von dem Mutterschiff hinausgefahren, um Wale zu harpunieren. Sie erspähten ein sehr großes Tier und harponierten es erfolgreich. Das Tier wurde wütend, schoss auf das Boot zu und schlug um sich, wobei das Boot kenterte. Die ganze Mannschaft fiel ins Wasser und schwamm dem Mutterschiff zu, von wo aus man alles beobachtet hatte. Aber das wütende Tier griff erneut an und ein Mann verschwand. Dieser Mann berichtete später, dass er auf einmal von einer mächtigen Welle ergriffen wurde, wonach es um ihn herum plötzlich stockfinster und entsetzlich warm wurde. Also Leute mit schwachen Nerven dürfen sich jetzt ein bisschen die Ohren zuhalten. Ich sag's dann, wann sie die Ohren wieder aufmachen. Es ist nämlich nicht so ganz angenehm, sich so etwas vorzustellen. Dieser Mann berichtete später, dass er auf einmal von einer mächtigen Welle ergriffen wurde, wonach es um ihn herum plötzlich stockfinster und entsetzlich warm wurde. Er merkte, wie er glatte, elastische Wände hinabglitt. Und nach einigen Sekunden landete er in einem scharfen, heißen Brei, welcher ihn sehr angriff. Er tastete um sich, um Halt zu suchen, wobei er allerlei halbfeste Gegenstände gewahrte, die oft auf seine Bewegungen reagierten. Er berichtete, dass in dieser schwülen Luft unerträglich war. Schrecken ergriffen ihn, als er erkannte, wo er sich befand, im Bauch des harponierten, wütenden Tieres, wo lauter halbtote, halbverdaute Gegenstände im Brei um ihn herum schwammen. Er versuchte verzweifelt, die glatten Wände hinaufzuklettern, um hinaus gelangen zu können. Jedoch gelang es ihm nicht. Er arbeitete sich ein wenig hoch und glitt dann jedes Mal wieder zurück. Der scharfe Brei und die erstickende Luft griffen ihn derart an, dass er bald wahnsinnig und ohnmächtig wurde. Ohren können Sie wieder aufmachen, die Leute mit den schlechten Nerven. Das Tier tauchte nach einiger Zeit wieder an die Oberfläche und wurde dort von dem wartenden Schiff getötet. Beim Aufschneiden fand man den vermissten Mann. Er lag bewusstlos da, lebte aber noch. Seine Haut war sehr gelb, seine Augen und Ohren stark angegriffen. Als er nach langer Zeit zu sich kam, war er wahnsinnig, aber nach einigen Monaten genas er. Es haben sich also ähnliche Dinge auch in unseren Jahrzehnten ereignet, wie aus glaubwürdigen Quellen berichtet wird. Außerdem hat Dr. Paul Müller darauf hingewiesen, dass es sich ja nun nicht um drei volle Tage gehandelt haben muss, als Jona im Fischbauch war. Denn der Ausdruck drei Tage und drei Nächte muss nicht 72 Stunden bedeuten. Tag und Nacht ist ein hebräischer Sammelbegriff für das, was wir den 24-Stunden-Tag nennen. So dass Dr. Paul Müller schrieb, der mittlere Tag muss ein voller 24-Stunden-Tag gewesen sein, aber der erste und der dritte können nur Teile davon gewesen sein, Teile eines 24-Stunden-Tages, wie auch bei Jesus, Freitagnachmittag gekreuzigt, Sonntag früh wieder da, am dritten Tage auferstanden von Toten. Wenn das nicht so wäre, dann würde ein unüberwindlicher Widerspruch klaffen zwischen drei Tage und drei Nächte im Bauch der Erde sein und auferweckt am dritten Tage. Ich glaube, dass dieses am dritten Tage ganz eindeutig stimmt und das andere kein Widerspruch dazu ist. Die Lösung habe ich Ihnen gerade gesagt. Das nebenbei. Und nun kommt das vierte. Mitten im Gericht erwacht Jonas Glaube und Hoffnung. Mitten im Gericht. Ich nenne das größere Wunder. Ein großes Wunder, dass dieser Mann nachher wieder herauskommt aus dem Fischbauch am dritten Tage. Aber das größere Wunder ist das, was Gott geistlicherweise an ihm tut. Das wundervolle Gebet in Jona 2. Ab Vers 3, ich schrie aus meiner Bedrängnis zu Yahweh, dem Ewigseienden, und er antwortete mir. Er antwortete mir. Er kriegt Antwort in seinem Unterseeboot. Aus dem Schoß des Scheol, des Totenreiches, schrie ich um Hilfe. Also er fühlt sich wie im Totenreich. Alles, was er als Jude vom Hades, vom Totenreich wusste, schien sich da zu bewahrheiten. Ich hörte mal einem Bruder sagen, der Jona war wirklich tot und Gott hat ihn wieder auferweckt. Aber ich kann das persönlich so nicht übernehmen. Ich glaube das nicht. Aber er fühlt sich wie im Totenreich. Du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Stellen Sie sich sowas vor. Da ist ein Mann in einer solchen Situation. Schwüle Dämpfe, glatte, elastische Wände hoch. Und was wir da eben in dieser Beschreibung aus unseren Jahrzehnten gehört haben, da ist er in einer solchen entsetzlichen Situation und plötzlich
senkt Gott in sein Herz die Gewissheit, das ist ja nicht das Ende, ich komme da wieder raus. Gott hat eine Geschichte mit mir vor, er macht weiter mit mir.
Ihr Lieben, wir sind in einer anderen Lage, Gott sei Dank, als dieser Jona. Und ich möchte eines doch uns allen sagen. Sag niemals in deinem Leben, jetzt ist alles aus. Nein, wir haben einen lebendigen Herrn, der da hilft. Sag nie in deinem Leben, es ist alles aus. Für dich und für mich ist nie alles aus. Du kannst den Herrn enttäuschen, du kannst in Sünde fallen, du kannst Umwege gehen. Schreckliches kann passieren, aber sag nie, es ist alles aus. Der gekreuzigt und auferstandene Herr und sein Werk ist immer größer. Der lebendige Gott, der Herr über Leben und Tod ist immer der Größere. Sagt nie, es ist alles aus. Nie ist alles aus. Nicht für irgendeinen hier heute Abend. Nicht für Israel. Nicht für die Gemeinde als Ganzes. Nicht für die Völkerwelt. Nicht für das All. Nie ist alles ganz aus. Das dürfen wir hier mitnehmen. Also ich finde das ganz gewaltig, dass ein Mann in solcher Situation im Fischbauch plötzlich beten kann, dennoch werde ich wieder hinschauen auf deinen heiligen Tempel. Wasser umfingen mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, Seetang schlang sich um mein Haupt, zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Also wie wunderbar ist das hier dargestellt, das ist ja Poesie, wunderbar dargestellt. Der Erdriegel waren hinter mir auf ewig. Aber diese Ewigkeit dauerte nicht lange. Dieser Äon war wirklich sehr kurz, bis zum dritten Tag. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Jahwe, mein Gott. Ja, er ist doch noch gar nicht draußen. Er betet doch im Bauch des Fisches. Das ist Prophetie. Das haben wir ja öfter bei den Propheten, dass sie schon in Gegenwartsform oder Vergangenheitsform irgendwas berichten, was erst noch kommen soll. Im Buch der Offenbarung, und ich sah und siehe, und da war das und da war das, dabei liegt es in ferner Zukunft. Die Propheten, die führen zukünftige Dinge ganz nah heran, sodass es Gegenwart oder gar schon Vergangenheit wird. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an Jahwe, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes, was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei Jahwe ist Rettung. Rettung ist das letzte Wort in seinem Gebet. Und der Herr befahl dem Fisch und der spie Jona aus auf das trockene Land. Ein wunderbares Gebet. Wunderbar, dass der Herr solches ins Herz schenkt. Fünftens, der Jona-Bericht ist natürlich auch ein Abbild auf Christus und Israel. Ein Abbild auf Jesus, der sich selber damit vergleicht, Matthäus 12, 39, 40. Wieder Jonas, so ich, das sei das Zeichen für euch. Ich bleibe nicht im Tode, so wenig der Jona im Fischbauch geblieben ist. Und dann eben nenne ich noch einmal Shalom ben Korin und was er da alles über die Parallelen zwischen dem Jona und Israel im Völkermeer gezeigt hat. Shalom Ben-Gurion, auch Dr. Kahn schon seinerzeit, hat darauf hingewiesen, als Judenchrist, der kurz nach dem Krieg in Deutschland diente, Freund von Arthur Muhl aus Zürich, Dr. Kahn. Ich erinnere mich genau, wie der Dr. Kahn sagte, vielleicht war es auf einer prophetischen Woche in Seeshaupt am Starnberger See in den 60er Jahren unter Leitung von Karl Merz. Jedenfalls hat der Dr. Kahn mal gesagt, ihr Lieben, ist euch auch klar, auch dem Fisch war gar nicht wohl, als er diesen unverdaulichen Brocken da in seinem Magen hat. Und der Fisch war heilfroh, als er den wieder ausspucken durfte. Das heißt, bedenken wir als Juden, auch die Völkerwelt war nicht nur froh über Israel im Exil der Völker. Wenn der Hitler nichts weiter gemacht hätte, als zu sagen, wir haben prozentual ein bisschen zu viel Juden bei unseren Rechtsanwälten, bei unseren Ärzten und in den Zeitungsredaktionen. Das ist nicht gut, das wollen wir ein bisschen reduzieren. Da hätte man nicht viel dagegen sagen können, das wäre verständlich gewesen. Aber natürlich wissen wir, bei ihm war es ganz anders. Der furchtbare, satanische, antisemitische Hass um Millionen, womöglich, als sie alle zu vernichten. Auch dem Fisch ist übel. Auch die Völkerwelt hat nicht nur Freude gehabt mit den Juden, die im Exil lebten. Die haben ja nicht nur Gutes angerichtet, sondern auch waren auch zum Fluch, wie bitteschön die Schrift sagt in Sacharja. wie ihr ein Fluch gewesen seid, so sollt ihr ein Segen sein. Und Karl Geier hat sich zu dem Satz aufgeschwungen, dann kann man ja nur hoffen, dass sie recht kräftig ein Fluch waren, wenn das der Maßstab ist, denn in dem Maße werden sie ein Segen sein. Das sind prophetische Perspektiven. Sechstens, eine äußerst erfolgreiche Mission. Gott gelingt nicht alles beim ersten Mal. Hört sich seltsam an, nicht? Manches gelingt Gott erst beim zweiten und beim dritten Mal. Und wenn mir schon mal manchmal was schief geht, sei es bei einem Artikel auf der Schreibmaschine oder irgendwo geht mir was schief, dann habe ich schon gelegentlich zu meiner Frau gesagt, na ja, muss doch alles nicht beim ersten Mal klappen. Gott gelingt ja auch nicht alles beim ersten Mal. Warum soll mir alles beim ersten Mal gelingen? Manches gelingt ihm beim zweiten oder dritten Mal. Ja, das sind biblische Perspektiven. Adolf Heller hat einen Artikel darüber geschrieben, das Gesetz vom zweiten oder dritten stand mal in Gnade und Herrlichkeit. Mal gelingt's Gott erst beim zweiten Mal. Erster Adam, zweiter Adam, alter Bund, neuer Bund. Mal gelingt's ihm beim dritten Mal. Erster Kosmos, zweiter Kosmos, dritter Kosmos. Das hat aber nichts zu tun mit Unvermögen unseres Gottes, sondern das geschieht ja nur deshalb, weil er das Geschöpf, dem Geschöpf Gelegenheit gibt. Das Geschöpf, das ja meint, alles besser zu wissen. Bitte, du Geschöpf, wenn du meinst, du kannst alles besser, du sollst deine Chance haben. Sogar der Satan und die Geisterwelt, sie bekommen ihre Chance von Gott. Niemand soll mal sagen können, hättest du uns mal dran gelassen. Wir hätten das Paradies auf Erden schneller zustande gebracht. Da lässt Gott sie dran und dann sehen wir, wohin es führt. Jedenfalls nicht in ein Paradies. Aber Gott setzt seinen Willen im Endeffekt durch. Und der Ruf, der an Jona erging, er wird erfüllt. Und wir sehen dann in Kapitel 3 eine äußerst erfolgreiche Mission. So ungehorsam er zunächst war, so gehorsam ist er jetzt. Gott wiederholt nochmal sein Wort. Auch bei uns muss er manches manchmal zweimal sagen, ja. Jona 3, da geschah das Wort des Ewigseienden zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort Jahwes. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern, und Jona begann in die Stadt hineinzugehen, 1 Tagereise weit, und er rief und sprach, noch 40 Tage, und Ninive ist zerstört. Das war aber ein Bußruf mit einer Chance zur Umkehr, und was geschieht? Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive, den Oberbürgermeister. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sie in Sacktuch, setzte sie in den Staub. Ja, das haben wir in der Gegenwart nicht zu erwarten, auch wenn manche fromme Schwärmer träumen davon, dass ganze Städte sich bekehren, ganze Länder. Herr, als Geburtstagsgeschenk zu deinem 2000. Geburtstag, Herr Jesus, legen wir dir Europa zu Füßen oder dann wenigstens Deutschland oder wenigstens Karlsruhe. Das wäre doch ein Ding, wenn so eine ganze Stadt sich bekehren würde wie dort Ninive. Frankfurt am Main samt Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin, die marschieren durch die Stadt in Sacktuch gehüllt. Herr, es ist Zeit, höchste Zeit für Buße. Wir sündigen wieder deine Gebote. Herr, vergib uns. Und ein Schreien ging durch ganz Frankfurt. Ach, das wäre ein Ding. Ich sah schon mal Leute vor dem Stuttgarter Rathaus mit hoch erhobenen Händen. Herr, wir weihen dir diese Stadt. So. Illusion, wenn das so einfach wäre. Nein, so geht es nicht. Wir wollen auf biblischen Linien arbeiten und das machen, was heute dran ist. Heute geht es um die Herausrufung der Glieder der Gemeinde. Heute geht es um Arbeit an Einzelnen. Nichts dagegen, dass die Masse mit dem Wort erreicht wird. Dagegen ist nichts zu sagen, wenn es biblisch nüchtern und gut geschieht. Aber herauskommen immer letztlich Einzelne. Ganze Städte bekehren sich heute nicht. Wir brauchen es gar nicht erst probieren. Oder hat sich deinetwegen wenigstens schon dir der Straßenzug bekehrt, in dem du wohnst? Wenn du das mal schaffst, sag's mir bitte und dann reden wir weiter über die Bekehrung einer ganzen Stadt. Nein, das ist heute nicht dran, es geht um die Einzelnen. Also etwas Eigenartiges, Buße und Umkehr einer ganzen Stadt. Und nun kommt es zu einem Aufschub des Gerichtes über Ninive. Irgendwann ging es ja dann doch unter, aber es kriegt so einen Aufschub von etwa 170 Jahren, das ist ja auch schon was, von etwa 782 bis 612 vor Christus, als dann allerdings doch Ninive untergehen musste. Es gibt in den Gerichten Gottes verschiedene Möglichkeiten. Weg hat er aller Wegen. Er hat viele verschiedene Wege. Es gibt eine restlose Zerstörung wie Sodom. Es gibt Zerstörung mit teilweiser Verschonung, wo Leute übrig bleiben, wie immer wieder bei Jerusalem, wenn es zerstört wurde. Und es gibt hier eine volle Verschonung, die aber, wie gesagt, nicht für immer galt, aber immerhin für circa 170 Jahre. Und nun, am Schluss sehen wir noch einmal in das Herz dieses Werkzeuges, das sich Gott da ausgesucht hat. Die Hartherzigkeit, meine siebte Linie, ist Bericht von frommer Hartherzigkeit und göttlichem Erbarmen. Auf dem dunklen Hintergrund menschlicher Hartherzigkeit erstrahlt sein Erbarmen umso heller. Und am Schluss des Propheten Jona sehen wir sein leuchtendes Erbarmen über die Menschen, über die Kinder, über das Vieh. Das letzte Wort im Jona heißt Vieh. Gott denkt auch über die Tiere nach. Er interessiert sich für die Kinder und für die Menschen überhaupt. Und dagegen sehen wir nun hier wieder in das Herz dieses Jona. Das wäre doch etwas für einen Missionar unserer Tage, der sich irgendwo abmüht, in Afrika oder Asien oder hier im europäischen Neuheitentum, wenn ein Missionar sowas erleben würde oder einer unserer Evangelisten. Eine ganze Stadt bekehrt sich bei Pro-Christ oder wie auch immer. Na, das wäre was. Wir Skeptiker würden dann gleich wieder sagen, ist doch echt, ist doch echt. Aber hier in Ninive war es schon echt. Sie glaubten dieser Botschaft und kehrten wirklich und dauerhaft um. So, und dann will ich euch mal vorlesen, Jona 4. Aber ich bitte aufzupassen, ob ich richtig lese. Da pries Jona den Herrn und sagte, Herr, ich preise dich dafür, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte. Halleluja, preis sei dir. Ein Teil von dem, was ich sagte, steht hier im Text. Ein Teil steht da, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Aber Jona redet ganz anders. Jona redet ganz anders. Es verdrießt ihn. Das ist kaum nachzuvollziehen. Er hat einen Verdruss. Nun ja, ich sagte schon, Ninive ist die Hauptstadt der Feindmächte, des großen assyrischen Feindes. Dem hätte er den Untergang gewünscht. Sie bedrohten ja sein Volk und nun wird es verschont. Das verdrießt ihn sehr, habe ich mir doch gleich gedacht. Da steht ja auch schon geschrieben, du bist ein gnädiger, barmherziger Gott, langsam zum Zorn und groß an Güte. Er wollte sich auf den Hügel setzen und das Schauspiel genießen. Wie ich es seinerzeit gesehen habe, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges in den letzten Jahren. Ich wohnte am Südrand des Ruhrgebietes und weiß noch genau, an meinem 15. Geburtstag war Essen dran. Geradeaus war Essen. Heller Feuerschein am Himmel. Die Innenstadt von Essen total im Feuerbrand zerstört. Halb rechts Dortmund, halb links Duisburg. Wenn es ganz links hell wurde, dann war Düsseldorf dran. Und wenn es ganz rechts hell wurde, war Wuppertal dran. Schreckliche Erlebnisse, die man nicht vergessen kann. Daraus wurde mein Buch Nächte voller Feuer. Der Jona kommt um sein Schauspiel. Er hätte da gerne zugeguckt und hätte in seinem Herzen gedacht, das haben die verdient. Einzigartig dieser Jona, wirklich könnte man sich empören, entrüsten über so einen Menschen. Das gibt's bei uns nicht. Das gibt's bei den evangelischen Christen Deutschlands nicht, dass jemand sagt, an der Qual der Gottlosen würde ich mich gar noch weiden. Das würde die Seligkeit der Frommen ja noch erhöhen, wenn sie sich weiden an denen, die sich nicht bekehrt haben, wie ich es gemacht habe. Ja, solche Töne hat man leider je und dann auch in unseren Zeiten vernehmen können. Ich will es so, dass Menschen gequält werden. Aber da macht Gott einen Strich durch die Rechnung, er ist nicht der Quäler. Und ich habe schon häufig gesagt, die Worte im Neuen Testament, die Pein und Qual, mit Pein und Qual übersetzt werden, Kolossis und Basanos, die haben im Griechischen, im Profangriechisch eine ganz andere Bedeutung. Da ist nämlich Kolazzo erziehen und züchtigen, und zwar zwecks Besserung, steht in einem meiner drei griechischen deutschen Wörterbücher.
Erziehung zwecks Besserung und das andere Basanos, das ist Echtheitsprobe, Echtheitsprüfung. Nun ja, das Verhör vor Gericht kann auch mit Pein verbunden sein, aber sogar bei uns, die wir böse sind, ist doch ein Verhör vor Gericht, soll doch der Wahrheitsfindung dienen. Und sogar wir, ihr, die ihr böse seid, würde Jesus sagen, ihr habt immer noch Resozialisierung im Kopf, wenn ihr Menschen ins Gefängnis führt. Und dann kommen sogar die Schwerverbrecher manchmal viel zu früh auf freien Fuß. Bei ihren Freigängen machen sie schon gleich wieder das nächste Verbrechen. Ja, wir sind so. Und Gott, dem traut man nur zu, dass er nichts als Quälerei im Sinne hat. Er ist ganz anders. Er ist der zutiefst barmherzige Gott und Vater, der immer, 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 auch wenn er hart und streng ist, Zurechtbringung im Sinn hat. Und da kriegt nun der Jona noch seine Lektion mit dem Rizinus, der ihm Schatten spendet vor der heißen Sonne. Und dann kommt der Wurm und sticht und der Rizinus geht weg. Und der Jona, der schimpft schon wieder, dem ist schon wieder nicht recht. Ach Herr, ach Herr, ach, nimm doch mein Leben von mir. Weil die schattenspendende Pflanze nicht mehr da ist, da wird er sein Leben leid. Also wir merken hier, der Jona ist ganz schön durcheinander. Das kann man ja auch verstehen bei einem Mann, der so Schreckliches hinter sich hat. Wenige Tage zuvor, dass der ganz schön durcheinander ist noch. Also, und Gott sagt, du erbarmst dich über die Rizinusstaude, über den Strauch, der schnell gewachsen ist und hast Mitleid mit dir selber, weil kein Schatten mehr da ist. Und ich sollte mich nicht erbarmen über diese große Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen rechts und links, ihre Rechten und ihre Linken und eine Menge Vieh. Mit dem Ausdruck, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken, sind wohl die Kinder gemeint. Dexels Bibelwerk vermutet die Kinder bis 7 Jahre, sodass die Gesamteinwohnerzahl der Stadt wohl 600.000 betragen habe, also ein bisschen größer wie Stuttgart heute ist, etwa groß wie Frankfurt am Main, eine gewaltige Stadt. Ich sollte nicht Erbarmen haben mit den Menschen in dieser Stadt. Ich sollte nicht Erbarmen haben mit den Kindern in dieser Stadt und mit dem Vieh, das Gott auch nicht vergisst. Er vergisst die Spatzen, die Sperlinge nicht. Er vergisst kein Tier. Er vergisst kein Kind. Er vergisst keinen Menschen. Er vergisst auch dich und mich nicht. Niemals. Amen.